Herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Hier ist wieder euer Luca und wir sprechen heute mit der Stephanie Nini Grace. Hi!
Hi Luca, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
Wie, schön, dass du da bist. Wie darf ich dich denn nennen? Stephanie, Steffi, Nini, Frau Grace.
du kannst mich Nini nennen. Also Stephanie Grace ist mein Vorname, also mein Doppelvorname, aber du kannst mich gerne Nini nennen.
Mhm. Alles klar, dann nenne ich dich Nini. Aber Frau Grace ist gar nicht so weit hergeholt, weil du hattest ja mal zumindest kurz gesagt, dass du mal Lehramt studiert hattest. Also es könnte ja sein, dass du mal vor der Klasse gestanden warst und das Guten Morgen, Frau Grace.
Also Grace ist ja mein zweiter Vorname.
Sorry.
Genau. Ich war aber durchaus auch Primarlehrerin, also Primarschullehrerin dann und wurde dort.
Das ist Grundschule, gell? So mit Deutsch, genau. In Deutschland
wäre das genau, Grundschule. Also, ne? Ich war in der Schweiz, genau, das sagen wir die Primarschule. Und das war eine zweisprachige Deutsch-Englisch-Schule und da wurde ich Miss Nini genannt.
Miss Nini, jawohl. Genau. Okay, ich sehe schon, das Miss und das Nini hat sich vor allem durchgesetzt, oder?
Auf jeden Fall.
Aber bist du dann jetzt noch Lehrerin oder weil du hast in der Vergangenheitsform gesprochen, also vermute ich mal, also ich weiß es, aber
genau.
Ich mal eher nicht mehr.
Ich bin jetzt nicht mehr in der Schule. Ich habe zwar noch nebenbei ein paar Schüler und mache jetzt mehr so Holiday Camps für die Kinder. Für die Schüler, aber bin nicht mehr in einer Schule angestellt, also in einem Angestelltenverhältnis als Lehrerin tätig.
Also eher so als externe, was nicht, Expertin, Beraterin, Feriencamp-Organisatorin.
Genau, ja, ich mach Kinder-Yoga-Camps und die sind natürlich dann immer in den Holidays, also in den Ferien. Und habe durchgehend durch das Jahr so ein paar Schüler, mit denen ich Nachhilfe mache. Online. Und das ist aber eigentlich jetzt alles, was ich noch in meiner Lehrertätigkeit mache, da ich ja jetzt selbstständig bin, in meinem Business sozusagen.
Aber theoretisch dafür, also du brauchst jetzt nicht deine Lehrerausbildung dafür oder dein Lehrerstudium dafür, das könntest du auch theoretisch machen, wenn du einfach das Wissen hast, oder? Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du mal Lehrerin warst.
Nein, ich glaube, das ist vor allem von dem, dass ich, also die Schüler, mit denen ich jetzt noch online arbeite und Tutorings mache, die sind von meiner Schule. Also da habe ich schon diese Connection und die sind mir sozusagen einfach geblieben, nachdem ich meinen Lehrercontract nicht mehr verlängert habe.
Ja, ich verstehe. Okay, macht mehr Sinn. Macht Sinn auf jeden Fall. Und das ist aber nicht das Einzige. Also du machst ja nicht nur das Sommercamps und Nachhilfe für ein paar Schüler, sondern du machst ja noch viel mehr.
Was machst du? Genau, also das Camp von den Schülern und so, das sind so meine Offline-Arbeiten mit Kindern. Ich habe mich selbstständig gemacht als Women's Health Coach und arbeite mit Frauen, die mit einem negativen Körpergefühl am Kämpfen sind, die vielleicht im emotionalen Essen stecken, allgemein mit Essstörungen Probleme haben. Und helft denen wieder zurückzufinden auf dem Weg von der Selbstliebe, den Körper zu schätzen, die Selbstakzeptanz und wieder so diese Freiheit zu finden im intuitiven Essen. Und das ist eigentlich so mein Hauptbusiness, was ich mache. Und in diesen Topf fallen dann aber noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel Kakao-Ceremonies, die ich leite, Woman-Retreats, also so Woman-Empowerment-Retreats. Ja. Ja, Yoga-Stunden gebe ich, Fitness-Stunden und so weiter, genau.
Also ein buntes Potpourri, was man bei dir findet.
Genau.
Die Frage, die mir gerade sofort eingefallen ist, ist, was ist denn genau emotionales und intuitives Essen? Ist es emotionales Essen so, wie man sich das vorstellt? Man hockt nach einer Trennung irgendwie auf dem Sofa mit einem fetten Eiseimer oder Nutella-Glas in der Hand und mit dem großen Löffel, nicht dem kleinen, sondern dem großen Löffel.
Genau, genau, ja. Und bestmöglichst dann noch ganz viel Tränen in den Augen. Ja. Das ist so das Bild, was wir von Bild, was wir haben von emotionalen Essen. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ich könnte ein Buch drüber schreiben und ich werde bestimmt noch ein Buch drüber schreiben.
Ja, tu es.
Im Prinzip essen wir alle emotional. Weil Essen ist für uns in unserer Kultur oder allgemein etwas, was wir immer machen, um zum Beispiel etwas zu feiern. Es gibt immer einen Kuchen, wir haben Meetings, wo wir uns treffen zum Essen, die Familie sitzt sich zusammen, isst, erzählt Geschichten und ja. Emotionales Essen ist quasi dann ein Problem, wenn es ein Problem wird. Wenn wir zum Beispiel versuchen, mit Essen unsere Gefühle gut zu stellen, wenn wir uns zum Beispiel unwohl fühlen, wenn wir traurig sind oder wenn wir aufgeregt sind und nicht wirklich wissen, wie wir mit diesen Emotionen, mit diesen Gefühlen umgehen können, sollen und dann unbewusst zum Essen greifen. Und das kann zum Beispiel sein, dass man jetzt eben, ja, wie dieses klischeehafte Bild, was wir gerade beschrieben haben, von einer Eispackung, vom Fernsehessen nach einer Trennung weinend, ist emotionales Essen. Mhm. Emotionales Essen kann aber auch sein, zum Beispiel jemand sitzt im Flugzeug und hat mega Flugangst und ist ständig am Snacken, obwohl er eigentlich gar nicht hungrig ist. Das heißt, er kann wie mit diesem Gefühl, diesem unwohlen Gefühl, was in der Person erzeugt ist, weil sie gerade anxious ist, aufgeregt ist, vielleicht nervös ist von dem Flug, sie will dieses Gefühl irgendwie stillen und hat irgendwann einmal in der Vergangenheit gelernt, unbewusst gelernt, dass Essen sie zufriedenstellt, diese Person. Und drum sitzt sie dann zum Beispiel im Flugzeug und snackt die ganze Zeit, ohne eigentlich wirklich hungrig zu sein. Also das emotionale Essen ist dann eine Sache, wenn wir quasi einen Hunger, den wir haben, einen emotionalen Hunger, versuchen mit Essen zu stillen. Und das intuitive Essen, wir können gerne nachher nochmal ein bisschen tiefer reingehen in diese Materie, aber mal kurz noch zum Unterschied, das intuitive Essen ist dann das was wir intuitiv nach unserem Körper brauchen. Also da hören wir wirklich so auf unseren Körper und sagen, okay, da ist gar keine Frage, was soll ich jetzt essen? Wie viel soll ich jetzt essen? Brauche ich jetzt mehr Proteine? Brauche ich jetzt mehr Kohlenhydrate? Sondern du spürst, was braucht der Körper? Und das ist so dieses intuitive Essen, das du einfach isst, und weil dein Körper Essen braucht, weil dein Körper vielleicht gerade mehr Proteine braucht, weil du, weiß ich nicht, was gemacht hast, oder weil dein Körper gerade mehr Kohlenhydrate braucht, weil du gerade eine Wanderung gemacht hast und du spürst das, nach was du isst, genau.
Also es ist auch so ein bisschen der Unterschied, was vielleicht auch noch viele kennen bei emotionalem Essen. Nach deiner Erklärung ist mir jetzt spontan eingefallen, zumindest kenne ich das sehr gut, aus Langeweile essen. So, ich bin daheim, ganz weiß genau, gar nicht, was ich machen soll. Ich schaue mal, was im Kühlschrank ist. Da habe ich irgendwas zum Snacken da. Ich esse zwar später, aber come on. Kurzer Snack, 10, 15 Minuten überbrücken, perfekt.
Genau, absolut. Ja. Mega gutes Beispiel, weil da sieht man auch, wir sind alle emotionale Esser. Also wenn ich so eine Liste aufzählen würde von, das ist emotionales Essen. Ich glaube, jeder würde sich irgendetwas finden, was auf dieser Liste ist. Einige haben mehr Punkte, einige haben weniger von diesen Punkten. Aber es wird dann zum Problem, wenn es, wie gesagt, zum Problem wird, dass man wirklich merkt, so, okay, ich denke ständig ans Essen oder ich nehme es so stark zu oder ich fühle mich einfach unwohl. Mhm. Also das sind dann wirklich, wo das sagt, okay, da ist emotionales Essen dann auch ein Problem.
Mhm. Und wie macht man diesen Shift dann? Also wie gehst du das dann an, dass man sagt, jemand, der wirklich ein Problem hat, weil er viel emotional ist und deshalb vielleicht kein gutes Körpergefühl mehr hat, sich nicht mehr wohlfühlt in seinem Körper, wie schafft man es, mehr zum intuitiven Essen zu gehen? Das ja dann eher heißt so, auf was höre ich, also ich höre jetzt gerade mal auf meinen Körper und auf was hat er gerade Bock? Hat er gerade Bock auf Brot oder hat er gerade Bock auf einen Apfel? Oder einen Bock auf ein Stück Schokolade oder, keine Ahnung, irgendwas, irgendwie Nüsse, irgendwas Fettiges oder sowas oder Eiweißhaltiges.
Also ja, diesen Shift zu machen, das ist natürlich etwas, was man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen macht. Klar, weil wir sind Vor allem oftmals ist es so, wenn man ganz fest im emotionalen Essen drin steckt, hat man so eine Art Disconnection zum Körper schon, dass man oftmals so gar nicht wirklich weiß, ja, aber ich weiß ja doch gar nicht, was ich brauche. Ich weiß ja doch gar nicht, nach was mir jetzt gerade ist. Also, und dann auch zu so diesem Unterschied von, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, habe ich Lust auf einen Apfel, habe ich Lust auf Joghurt oder habe ich Lust auf ein Brot, dass man dann auch nicht wirklich fühlt, okay, was resoniert denn wirklich gerade mit meinem Körper? Nach was habe ich gerade Lust und was braucht mein Körper gerade? Also das ist so sehr stark vermischt. Und da ist es deswegen sehr wichtig, wenn man jetzt diesen Shift machen möchte, als ersten Step wirklich mal bewusst zu werden, wann sind denn diese Momente, wann ich zum Essen gehe? Wann sind diese Momente des emotionalen Essens für mich? Weil, wie wir schon gesagt haben, für einige ist das mehr dieses Langeweile-Essen, für andere ist es mehr das Stressessen zum Beispiel. Andere haben das zum Beispiel gar nicht, wenn sie stressige Zeit haben am Lernen oder im Studium oder in der Arbeit, dann vergessen sie aufs Essen, andere essen nur mehr. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Gewohnheiten da. Und darum ist es mal das Wichtigste, so die Awareness, also die Aufmerksamkeit drauf zu bekommen. Wann sind diese Momente? Und der nächste Step wäre dann eben zu schauen, okay, nach was habe ich wirklich Hunger in diesen Momenten? Was passiert in meinem Körper in diesen Momenten? Bin ich aufgeregt? Bin ich gestresst? Fühle ich mich alleine? Also was ist dieser emotionale Hunger, der gestillt werden müsste? Und dann bewusst dem Körper oder dem Selbst das zu geben, nach was er wirklich hungrig ist. Und nehmen wir jetzt das Beispiel von Langeweile essen. Du kommst nach einer Zeit drauf, nach dem Reflektieren, okay, ich esse immer, wenn mir langweilig ist. Es ist immer wieder dieselbe Gewohnheit, immer wieder dieselbe Emotion, die mich dazu bringt, zum Kühlschrank zu gehen. Und dann diesen Step zu machen, sich zu erwischen, also beziehungsweise eben, dass du es dann reflektierst, du merkst es dann und dann, wenn du mit mehr Aufmerksamkeit in den Tag gehst und auf einmal merkst du wieder, oh, ich gehe wieder zum Kühlschrank oder ich habe wieder das Gefühl von, ich sollte jetzt wieder was essen gehen oder ich könnte ja mir wieder was essen gehen, dass du dich dann fragst, was brauche ich denn eigentlich gerade wirklich? Und vielleicht ist die Antwort dann einfach, einen guten Freund anrufen, rausgehen, in den Park gehen, Basketball spielen. Also weißt du wirklich das, was der Körper eigentlich gerade wirklich braucht oder du selber, dir diesen emotionalen Hunger quasi mit dem zu sättigen, was er wirklich braucht. Und da ist ein Punkt, ich sage immer, es gibt nicht nur einen Hunger, es gibt viele verschiedene Hunger. Wir haben und für Hunger ist für uns oft so ein Begriff für einfach nur, ich habe Hunger, okay, dann isst etwas. Aber wir haben so viele verschiedene Hunger. Wir haben Hunger für Liebe, Hunger für Connection, Hunger für Relationships, also Hunger für Liebe. Also wirklich so, ja, mehrere verschiedene. Wenn wir jetzt für jeden Hunger, diesen Hunger einfach mit Essen stillen, dann sind wir im emotionalen Essen. Und
Das
das
ist dann vor
heißt,
allem irgendwann kugelrund.
genau, ja. Das heißt, da einfach wirklich so diese Awareness reinbringen. Und das ist natürlich eine Mega-Übung. Also das ist mit den Frauen, mit denen ich arbeite, die haben am Anfang, fühlt sich sie immer an, als wird das nie rausgehen. Als wird das sitzt halt tief drinnen auch. Mal mehr, mal weniger. Und es war bei mir auch sehr tief drinnen. Aber ja, es ist eine Praxis wie jede andere. Und wie es so ist, können wir alles lernen.
Ist es dann, weil ich stelle mir gerade vor, dass diese Transformation unglaublich schwer sein kann oder sein muss, weil ich mir in meinem Kopf jetzt gerade so ein bisschen Gedankenexperiment durchgegangen bin und mir denke, wenn ich jetzt immer emotional gegessen habe, also sage ich war gestresst und habe dann gegessen, weil das war mein Ding, und dann gehe ich zu intuitivem Essen, dass ich dann nicht den Sprung mache und sage, naja, vielleicht ändere ich einfach nur, was ich esse. So, vielleicht habe ich einfach falsch auf meinen Körper gehört. Ich habe jetzt Stress und irgendwie habe ich Hunger. Also gehe ich jetzt weg vom emotionalen Essen und sage, ich esse jetzt intuitiv und sage, na, statt irgendwie einer Cola oder irgendwas Zuckerhaltigem, was wahrscheinlich in der Stresssituation gang und gäbe ist, so eine Tafel Schokolade, irgendwas Ungesundes schnell sich reinzuhauen. Ich esse jetzt nur irgendwie ein Brot mit Frischkäse oder sowas. Ist ja auch schon mal gesünder auf jeden Fall, aber ist jetzt nicht der Punkt, worum es geht, sondern es geht ja, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich darum, so, was braucht dein Körper wirklich gerade? Weil Hunger ist es bestimmt jetzt nicht. So, Hunger ist es gerade nicht. Wenn du Stress hast, dann ist es gut, wenn du mal kurz an die frische Luft gehst.
Genau. Ja, guter Punkt, den du da bringst. Es ist, weil der Punkt ist der, intuitiven Essen bist, kommt es gar nicht erst zu der Frage, was esse ich denn jetzt? Wenn du wirklich quasi den Shift geschafft hast, wenn du vom emotionalen Essen wirklich zu dem intuitiven Essen wieder zurückfindest, so zu diesem, okay, einfach, der Körper macht einfach. Es gibt gar nicht die Frage, gehe ich jetzt zum Kühlschrank, was esse ich jetzt? Sondern du sitzt zum Beispiel auf der Sofa und merkst diese Langeweile und gehst automatisch gleich raus oder rufst automatisch gleich einen Freund an. Da ist gar nicht dieser Zwischenstep zum Kühlschrank. Und das ist der Moment, wo du dann merkst, okay, hey, ich bin im intuitiven Essen. Und ich kann zum Beispiel von meiner eigenen Story, ich habe da auch immer diesen Punkt gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, ich schaffe das doch nie, weil für mich war emotionales Essen, also ich war vorher in einer größeren Essstörung wirklich drinnen und habe es dann da rausgeschafft. Und dann war aber noch so das emotionale Essen wie so ein Rattenschwanz. Das hat sich noch lange nachgezogen, obwohl ich eigentlich meine Therapie schon beendet gehabt habe. Und das war für mich so aussichtslos. Ich habe mir gedacht, so, das gibt's nicht, ich schaffe das nicht. Weil auch wenn ich dann eben mir gedacht habe, ich weiß ja eigentlich, an welchen Momenten ich dieses emotionale Essen starte und immer wieder dann zum Snacken greife und zum Kühlschrank gehe. Aber bei mir war genau das dann der Punkt. Ich bin trotzdem hingegangen und habe dann wieder überlegt, okay, ja, aber nehme ich vielleicht nicht lieber die Schokolade oder nehme dann vielleicht lieber das und so. Aber dann bin ich noch immer in diesem Diät-Mindset drinnen. Von, okay, was ist jetzt das Richtige? Was ist jetzt falsch zu essen? Was ist richtig? Mhm. Und ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern, wo ich irgendwann einmal so einen Moment gehabt habe, wo ich mega gestresst war und von der Arbeit heimgekommen bin, also so in die Tür heim. Und das waren immer so die Momente, wo ich dann emotional gegessen habe. Ich habe vielleicht gar keinen Hunger gehabt, bin aber nach einem langen Arbeitstag oder nach einem langen Tag, wo ich unterwegs war, heimgekommen, ganz egal welche Uhrzeit. Es war so, ich bin zum Kühlschrank gegangen und habe mal geschaut, was hat es denn da, habe mir irgendwas rausgenommen. Und früher waren das vielleicht dann eher ungesunde Sachen, aber oder dann auch mehr gesunde Sachen. Oder es hat dann mit Gesunden angefangen und ist dann zum Ungesunden weitergegangen oder wie auch immer. Also, aber der Weg zum Kühlschrank war da. Und dann war da irgendwann mal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so, ich bin heimgekommen, war mega gestresst, habe dann aber nur ein Glas Wasser getrunken, habe mich auf die Sofa gelegt, die Füße hochgelagert und habe einfach mal gerastet. Und danach bin ich aufgestanden und habe meinen Tag weitergeführt. Und dann habe ich irgendwann so einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, so, wow, was ist gerade passiert? Das ist doch eigentlich so ein Moment gewesen, wo ich immer gegessen hätte. Und ich habe aber gewusst, ich habe da nie Hunger gehabt. Und ich habe auch in dem Moment nicht Hunger gehabt, sondern ich habe intuitiv meinem Körper das gegeben, was er braucht. Nämlich Rast nach einem anstrengenden Tag, also nach einem Heimkommen. Und nicht, wie ich es früher gemacht hätte, einfach gegessen, um mich wieder wohlzufühlen.
Ja, es ist, ich finde auch, also an sich, das ganze Thema ist ja ultra spannend, auch Hunger und Co. und wie der Körper reagiert und sowas. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, ich mache auch immer so Challenges, einmal im Jahr so eine Fasten-Challenge irgendwie und ernähre mich dann irgendwie crazy oder verzichte auf irgendwas. Und das ist krass, was du für einen Hunger hast. Und andererseits, wenn ich dran denke, wenn Leute so richtiges Heilfasten machen, so mit Abführen davor und Co. und sich richtig vorbereiten, die sprechen ja davon, dass sie gar keinen Hunger haben. Null Hunger. Und das finde ich so interessant, weil ich mache mein Fasten mit einem vollen Magen. Ich kann Sachen essen, weiterhin. Ich verzichte halt auf irgendwas. Aber die machen Fasten und essen gar nichts, haben einen komplett leeren Magen, Darm, alles leer. Und der Körper sagt, naja, Hunger habe ich jetzt eigentlich gerade nicht. Mhm. Was ist denn da los?
Also so wie ich das sehe, ist das einfach vom, also ich habe auch schon mal so Fastenkuren gemacht mit dann nichts essen. Und es ist so ein Punkt, wo sich das sehr verändert dann. Also das, du hast quasi vorher, wenn wir das normale Essen gewohnt sind und dann machst du einfach von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 einfach eine Null-Fastenkur, dann ist das ein extremer Cut. Und das sind dann die ersten Tage vor allem, sind ganz krass, wo du halt diesen Hunger ganz stark empfindest. Und danach ist es aber wie leichter. Und das hat aber auch mit dem Blutzucker ein bisschen zu tun. Also der ist, wenn du noch in dem normalen Essen drinnen bist, dass du immer wieder diese Insulin-Spikes hast, also die Blutzucker-Spikes, dann ist noch viel größer diese Kurve. Ja. Und je mehr Insulin ja ausgeschüttet stimmt. wird, also da hast du immer so diese Blutzucker-Spikes, desto mehr ist dieses Hungergefühl immer wieder da dann. Und das reguliert sich dann auch.
Und desto mehr will dein Körper halt auch. Dein Körper will ja auch immer mehr haben dann, ne? Davon, wenn ich das richtig im Kopf habe, gell?
Genau, also mit dem Blutzucker funktioniert das so, der Blutzucker ist dann hoch und wenn wir zum Beispiel viel essen, und da ist ja auch diese Frage mit, was esse ich? Und ich hatte zum Beispiel heute gerade ein Gespräch mit Kindern beim Essen und die haben mich gefragt, ob Kohlenhydrate schlecht sind. Und ich habe sie gefragt, ja, es kommt drauf an, welche Kohlenhydrate, weil es gibt ja so viele. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet. Und da ist halt auch so einfach die Frage, okay, schnelle Zucker sind ja nicht per se schlecht. Du musst einfach nur wissen, wann brauchst du sie, wann brauchst du was. Und wenn wir jetzt eben zum Beispiel schnelle Zucker essen, also sprich, die schnell in den Blutzucker gehen, also ins Blut gehen und den Blutzucker schnell nach oben schmeißen, dann ist der Insulinausschlag umso größer. Und wenn der recht hoch ist, dann kippt das, also weil das Insulin lässt dir den Blutzucker wieder in die, also die Glucose in die Zelle und dann sinkt der Blutzucker wieder ab. Und wenn das aber so ein großer Spike ist, dann sinkt er tiefer ab als zum Normalwert. Und da ist wieder der Punkt, wo wir uns unterzuckert fühlen, obwohl wir es eigentlich nicht wirklich sind. Sondern es ist einfach nur der Drop so tief in den Keller. Und das ist dann der Punkt, wo wir glauben, wir brauchen jetzt nochmal einen Traubenzucker oder ich brauche jetzt noch einen Müsli-Riegel oder ich brauche jetzt noch einen Schokoriegel. Und dann speist es aber wieder so hoch. Das heißt, wir haben dann so diese Großpendel. Und ja.
Ja. Ich finde es gerade spannend, dass du das auch mit Kindern machst, weil für Kinder ist es ja ultra wichtig. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, weil wir hatten das in der Schule früher auch und uns hat es nicht gestört. Und wir haben halt einfach weiter gegessen. Und weil gerade als Kind hast du ja den Vorteil, du siehst nicht gleich die Auswirkungen, wenn du Scheiße isst. So, du siehst nicht gleich, dass du am nächsten Tag irgendwie einen dicken Bauch hast oder deine Verdauung irgendwie spinnt, weil du kannst halt als Kind, dein Stoffwechsel ist so gut, du bist so viel draußen am Sport machen, das schlägt ja fast nie auf die Hüften. Und ich muss auch immer dran denken, jetzt wo du das gesagt hast, an so ein Video, das war irgendwann mal auf Instagram oder 9gag oder sowas, wo Gordon Ramsay, glaube ich, mit Kindern so in die Küche geht und denen zeigt, wie Chicken Nuggets gemacht werden. Dann wirklich so das rohe Fleisch so und hier, das ist das Abfallfleisch von dem und die Kinder stehen daneben so und dann wird es zusammengematscht und gehäckselt und Co. und rein und mariniert und angefettigt, angebraten und frittiert. Und dann sagt er so, stelle ihn das so hin, so die fertigen Chicken Nuggets und sagt so, und würdet ihr das jetzt essen? Und alle Kinder so, ja! Und weißt du so rein. Und ich sehe davor alle am Heulen, alle am ekelhaft. Da muss ich immer, deine Kinder sind so herrlich, ne? Das ist so, die lernen irgendwas und verbinden das, können das vielleicht noch nicht so gut verbinden, so. Ah, nein, da stehen Chicken Nuggets, was ganz anderes. Das lässt sich auf jeden Fall.
Ja, absolut, das verstehe ich sehr gut. Das erinnert mich auch an die Story. Ich habe mal mit Kindern eine Ernährungspyramide aufgelegt, also mit echten Lebensmitteln. Und sie waren super begeistert, super in der Materie, haben alles verstanden. Und am Schluss haben sie sogar die präsentiert. Und dann habe ich ganz und zum Schluss euch gefragt, und was würdet ihr jetzt gerne essen? Nach was habt ihr gerade Lust? Und dann alles so an die Spitze, so das, also die Süßigkeiten natürlich.
Ja, genau. Natürlich, Kuchen, Süßigkeiten, alles da.
Absolut. Ja, also ich glaube, ich mach's.
Wie ist es denn, also wie ist es dann grundsätzlich mit Kindern, aber ist es trotzdem wichtig, oder, ihnen das genau, zu erzählen? Genau, ja,
also für mich ist es, der Grund, wieso ich es mache mit den Kindern, ist sogar mehr das, dass ich diese Awareness bringe von, weg von dieser Idee, dass es dass Kohlenhydrate schlecht sind oder, also ich muss jetzt mal sagen, mit den Kindern, mit denen ich arbeite, die befassen sich schon, es sind hauptsächlich auch Mädchen, mit Körperimage. Also man sieht das auch jetzt zum Beispiel, gut, sie nutzt jetzt noch nicht Instagram.
Kurze aber Frage, wie alt sind die oder in welchem Alter bewegen wir uns?
Also 6 bis 12, älter bis 16 hoch. Also wirklich so Kind, frühe Jugend. Ja. Und das ist die Zeit, in der das also wenn man irgendwann einmal in einem negativen Körperimage ist, die Zeit, das wird in dieser Zeit geprägt. Und Essstörungen etablieren sich oft genau in dieser Zeit. Das ist so dieser Umschwung, wo du auf einmal bewusst wirst, und dich vor allem bei Frauen sich der Körper verändert, also bei Mädchen. und auf einmal zum Beispiel diese ganzen Süßigkeiten dann doch anschlagen und ja, also auch dann zum Beispiel Zucker oder solche Sachen auch unreine Haut fördern. Also das hat dann schon ganz andere Auswirkungen. Mhm. Und in dieser Zeit fangen vor allem Mädchen an, sich so viel zu vergleichen und aber auch nicht nur mit ihren Schulkollegen, Freundinnen oder weiß nicht mit wem, sondern mit YouTuberinnen oder mit Instagram-Influencerinnen und mit Social Media, also mit den ganzen Werbungen, die du siehst. Und das ist so der Moment, wo eben diese Überlegungen anfangen bei Kindern. So, okay, wie schaffe ich das denn jetzt, dass ich nicht so ausschaue, wie ich ausschaue? Also ich will zum Beispiel anders ausschauen. Und auf einmal kommen so Ideen mit, sie hören dann irgendwo, Kohlenhydrate machen dick. Und auf einmal ist so im Kopf, Kohlenhydrate sind schlecht.
Low Carb.
Genau, genau. Und das ist aber alles wieder dieses Diät-Mindset. Und das ist der Grund, wieso ich mit Kindern immer wieder solche Gespräche auch anzettel oder anfange, weil ich von früh auf schon dagegen wirken will, dass sie in ein Diät-Mindset fallen. Eben mit, ja, ich muss mich jetzt Low-Carb ernähren oder ich muss jetzt intermittierend fasten, weil ab 16 Uhr soll man nichts mehr essen, weil sonst schlägt sich das an die Hüften. Und ich habe das so viel gemacht. Also ich habe jede kleinste Diät, die ich irgendwo gehört habe, die ich gefunden habe. Und natürlich, das Internet schmeißt dir dann auch raus, was du willst. Und wenn du je mehr du nach diesen Sachen googelst, desto mehr bombardierst natürlich. Dich damit. Und ich habe...
Du bist dann richtig in so einem Kreislauf drin, ne? Wenn du hörst ja dann auch keine Gegenseite mehr und keine Gegenargumente, sondern du suchst ja dann auch nur noch das, was dich bestätigt.
Absolut. Quasi. Und vor allem, wenn es dann auch noch funktioniert, ja, dann siehst du auf einmal irgendwie die Auswirkungen von, okay, ich habe mich jetzt so lange mit dieser Diät ernährt, cool, das hat funktioniert, ich habe jetzt endlich diese Zahl auf der Waage, die für mich stimmt, oder jetzt schaue ich endlich genauso dünn aus wie meine Freundin, oder ich passe jetzt in dieselbe Hose wie meine Schwester. Und man ist stolz auf das, man freut sich. Das Problem ist aber, diese Diäten sind ja nicht intuitives Essen. Mhm. Das heißt, die hören ja irgendwann einmal, entweder hörst du sie auf oder du ziehst diese Diät dein Leben lang weiter. Und eine Diät durchzuziehen, also du kennst es von Fasten wahrscheinlich, wenn du sagst, du machst einmal im Jahr diese Fastenkur, es erfordert mega viel Energie, also einfach so Kraft, das durchzuhalten.
Stresssituation für den Körper.
Absolut, ja. Das heißt, irgendwann, früher oder später, wollen wir, dass diese Diät aufhört. Und wenn wir die aufhören, was passiert danach? Wir essen wieder genauso wie vor der Diät.
Der klassische Jojo-Effekt.
ganz genau. Und das ist im Körper, also wenn man sich den Körper so vorstellt, dass der jetzt eine Kaloriendefizit-Diät oder intermittierendes Fasten, wo du irgendwie schaust, dass das auch die Kalorienanzahl weniger ist. Der Körper merkt dann nach einer Zeit, also klar, es sind weniger Kalorien, der nimmt ein bisschen ab. Was aber nach einer Diät, wenn du die zum Beispiel lang durchziehst, irgendwann einmal merkst, dass du schon stagnierst. Also das habe ich zum Beispiel sehr viel gemerkt, dass ich, wenn ich lange in einer Diät war, irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie am Anfang geht es sehr schnell, klar, auch viel Wasser, was sich verschiebt im Körper und so, und Muskelmasse, die du verlierst, je nachdem, welche Diät du machst. Und der Körper denkt sich aber so, oh, wir haben eine Hungerperiode, jetzt halten wir lieber alles fest, was wir irgendwie noch haben, weil wir wollen ja nicht verhungern. Also der Körper hält dann umso mehr noch. Und das ist so der Moment, wenn man merkt, zum Beispiel in einer Diät, dass man irgendwie stagniert und auf einmal geht nicht mehr weg oder man nimmt zu langsam ab und und dann bricht man ab mit der Diät oder die Diät hört auf und du fängst wieder an, normal zu essen oder so, wie du vor der Diät gegessen hast. Was der Körper automatisch macht, ist, er denkt sich so, oh yes, jetzt kriegen wir endlich wieder zum Essen, jetzt nehmen wir uns so viel wie möglich und speichern, dass wir nicht in der nächsten Hungerperiode verhungern müssen, weil, also das ist, wenn man sich den Körper so als eigenständiges Ding vorstellt, dann ist es ja irgendwie logisch, dass der dann, wenn er dann wieder Essen kriegt nach einer Diät, so viel aufnehmen will wie möglich, dass er nicht wieder verhungern muss.
Ja, weiß ich nicht, was morgen ist. Kann er morgen wieder losgehen mit dem Hunger?
Genau, es kann sein, es kann morgen gleich schon wieder die nächste Diät losgehen. Und
so denkt ja der Körper.
Speichert er lieber nochmal.
Überleben, Speicher aufbauen. Das ist ja auch so dieses Urzeitding, so du, wenn ich da richtig informiert bin, aber das ist ja auch so dieses, als Steinzeitmensch wusstest du ja auch nicht, wann ist es wieder vorbei mit dem Hungern, so wann kann ich endlich wieder ein großes Tier irgendwie erlegen und was auf den Tisch legen und was auf den Tisch stellen. Und deshalb ist der Körper ja, sobald irgendwas da ist, okay, alles rein. Alles rein. Und ich denke mir da auch immer so, es hat bei mir schon ewig gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Und ich bin jetzt wirklich echt aktiv als Sportler und Fitnessstudio seit Jahrzehnten oder seit mindestens über einem Jahrzehnt. Jahrzehnte ist vielleicht ein übertrieben, aber ich werde auch bald 30. Also ja, Sport sicherlich schon seit mehr Jahrzehnten. Und dieses ganze Ernährungsthema war nie, das war nie, hat es irgendwie interessiert. Das war immer auch als Junge, ja, Pumpen. Mhm. Ne? Pumpen. Es ist A und O, Pumpen, Pumpen, Pumpen. Und Ernährung, naja, Ernährung, das irgendwie geht schon. Aber man kennt ja das so, 2/3 Ernährung, 1/3 Sport. So, das ist das A und O. Und jetzt habe ich Ziele gehabt, so vom Aussehen, von Muskelmasse her und so. Die habe ich nie erreicht, erst seitdem ich jetzt dieses Jahr wirklich mal gesagt habe, scheiß drauf, ich hole mir jetzt mal einen Coach und dann ziehe ich das mal 3 Monate durch. Mit dem Essen, Ernährung, Sport, 3 Monate konsequent und sieh her, auf einmal schafft man sogar irgendwie 6 Kilo Fett abzunehmen und 1,5 Kilo Muskelmasse aufzubauen. Obwohl man ja auch immer sagt, so, ja, das ist unmöglich, ja, es geht schon. Es ist halt harte, verdammt harte Arbeit. Absolut. Und zwar jeden Tag. Und
Ja, ich habe das schon, das ist ja der Punkt, es funktioniert und ich habe das sehr lang so durchgezogen, so mega diszipliniert. Und von außen habe ich das sehr, ich habe so viele Komplimente bekommen von Studienkollegen oder so, weil ich war so diszipliniert im Fitnessstudio.
Also du redest jetzt gerade über deine Essstörung,
genau,
die,
genau.
Die du damals hattest.
Genau.
Was war, also vielleicht noch kurz zum Anfang, was war das für eine? Weil man kann sich, glaube ich, denken, dass es eher in die schlanke Richtung geht. Mhm. Es war nicht so die, ich esse zu viel.
Nein, beides. Also das Ding ist, eine Person mit Essstörungen, also eine Essstörung hat keine Größe. Da gibt es so dieses Saying, eating disorder doesn't have a size. Es gibt, du kannst mega übergewichtig sein und Anorexie haben. Mhm.
Was,
das hört sich jetzt schon mal ein bisschen so, hä, was? genau, du kannst mega dünn sein und eine Overeating Disorder haben. Der Punkt ist der, also ich war eingestuft als, also ich hatte die Essstörung Bulimie mit anorexischen Zügen. Ich war nicht magersüchtig, absolut nicht. Ich habe einen mega sportlichen Körper gehabt und auch immer ein bisschen Fett am Bauch, also ich war nie irgendwie durchgetrimmt, also so Sixpack gesehen hat. Aber ich habe trotzdem diese anorexische Seite an mir gehabt. Und was die hauptsächlich war eben dieses, mich ganz anders zu sehen. Ich habe mich immer zu dick gesehen. Und das fällt auch schon in die Anorexie rein. Also Anorexie ist nicht nur die Magersucht, dass du wirklich magersüchtig bist, sondern es ist auch das Mindset, dass du dich selber immer für viel zu dick siehst. Du stehst vorm Spiegel und hast schon mega wenig und du siehst dich immer noch viel zu dick. Und das gibt es ja dann in jeder Größe.
Klar.
Also, genau. Und ja, Bulimie war bei mir so, habe ich mich auch lange nicht selber irgendwie einordnen können, weil ich habe ja Ernährung studiert und habe mir immer gedacht, so, ich habe keine Essstörung, weil ich weiß ja, ich passe nicht in irgendein Schema, weil eben, ich bin ja nicht magersüchtig, ich bin ja nicht so und so, ich gehe nicht erbrechen, also ich habe es vielleicht ein paar Mal gemacht, das schon, aber ich habe, für mich war dann immer so, okay, Bulimie ist nur, wenn du erbrechen gehst, und ich habe dann immer gedacht, okay, ich kann mich nirgendwo einfühlen. Und bei mir war es aber so, also die Bulimie ist einfach, dass du irgendwie schauen willst, dass die Kalorien, die du reingekriegt hast, irgendwie wieder rausgehen. Und das sei das dann mit Mahlzeiten verschieben. So am Abend eine Pizza gegessen, okay, am nächsten Tag gibt es fix kein Frühstück. Verbietest dir das Frühstück. Oder okay, am diesen Abend weiß ich gehe Pizza essen, gut, dann mache ich am Nachmittag schon exzessiv Sport, dass ich mir die Pizza verdienen darf. Und dass ich dann das schlechte Gewissen quasi nicht haben muss. Und also exzessive Sport, auch so Abführmittel sind auch schon so ein Weg, zum Beispiel, dass du halt schauen willst, okay, dass irgendwie alles, was du reinkriegst, schön wieder rauskommt.
So schnell
dass du
möglich, so schnell wie möglich.
Genau, ja. Und ja, also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Seiten und das Binge-Eating, also dieses lang irgendwie eine Diät durchzuführen und dann irgendwann kommt so wieder dieser Tag, wo du einfach nicht wieder, also wo du einfach nicht diszipliniert sein kannst und dann stopfst du alles rein und dann kommt alles rein. Und ja, mit dem kommt ja auch der ganze Stress im Kopf, so diese ganzen Schuldgefühle. Man sagt sich die schlimmsten Sachen, weil man schon wieder versagt hat und wieder hast du es nicht geschafft und so weiter. Und das ist ja eigentlich dieser größte Struggle, also von dem Ganzen. Und auch das, als ich so in diesem Rad war, ich war eben, wie gesagt, ich war so diszipliniert meistens. Also meistens von außen, ich wirklich so alle Studienkollegen immer so, war so inspirierend, wie du immer so deine gesunde Jause mit hast. Und es ist so inspirierend, wie du nach dem langen Unitag mit der Arbeit noch ins Fitnessstudio gehst oder noch eine Runde laufen gehst. Ja, es war von außen vielleicht inspirierend, aber es war ein mega Stress für mich. Und ich habe es ja, also getrieben hat mich in dem Fall mega der Selbsthass. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man sich da auch noch anschauen muss, wenn man zum Beispiel so diese zwei Seiten vergleicht von, okay, ich, jetzt zum Beispiel du das Beispiel gegeben hast mit dem, was du jetzt gesagt hast, okay, du nimmst jetzt einen Coach und schaust jetzt mal, was du verändern kannst. Dann ist das ja auch im Sinne von, du willst dir was Gutes tun, du willst schauen, was doch geht und ja, bist dann auch zufrieden mit dem Ergebnis und freust dich, dass deine Ernährung ja sich wo gut anfühlt, weil das soll es ja tun. Es soll ja, wir wollen uns ja gut fühlen im Körper. Der Punkt ist der, wenn wir in so ein Rad stecken von diesen ganzen Diäten und von diesen ganzen emotionalen Essen und dem ganzen negativen Selbstbild, dann sind wir nicht von Selbstliebe getrieben, sondern sind wir von Selbsthass getrieben. Und ich kenne diese zwei Seiten beide mega gut, weil ich jetzt sehr in diesem Rad bin, wo ich von Selbstliebe getrieben bin, weil ich mache fast noch mehr Sport wie damals. Ich ernähre mich fast noch gesünder. Also es ist, ja, aber ich mache alles in Liebe zu meinem Körper und in Freude an der Bewegung und ja, in Liebe zu meinem Körper, dass ich weiß, er fühlt sich mega gut an, wenn ich so eine herzhafte Mahlzeit gehabt habe oder selbstgemachte Bounty Riegel, wo ich weiß, was drinnen ist und mir hat das Zubereiten Spaß gemacht und da sind doch so viel mehr Glückshormone im Körper, anstatt diese Stresshormone, die in so einem negativen Cycle drin sind. Und ja, wenn du eben dann zum Beispiel wieder zur anderen Seite gehst, bist du einfach von diesem Selbsthass getrieben, dass du nicht möchtest, dass dieser Körper dein ist. Du möchtest eigentlich raus aus diesem Körper. Du würdest ihn eintauschen wollen, wenn du es könntest. Und dieser Selbsthass treibt dich in diesem Moment, dass du so viel Sport machst, dass du so diszipliniert bist. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwann kippt das auch mal, weil wir können nicht immer so diszipliniert durchziehen. Und dann ist dieser Moment, wo wir kippen und in der Diät einfach einen Tag komplett ausbrechen oder uns sogar diese Cheat Days erlauben, wo wir dann irgendwie vielleicht von Montag bis Samstag voll gesund und voll strikt und dann am Sonntag ist
Oh
Party
yeah.
und wir haben da Süßigkeiten und alles. Ja, genau. Aber das ist alles nicht in Liebe zum Körper und das ist alles nicht zum Wohlfühlen. Und ja, da hat sich bei mir einiges getan, so in dieser Zeit.
In welchem Zeitraum war das bei dir? Also wie alt warst du da? Bist du das, weil du hast jetzt auch kurz angesprochen, dass du schon im Studium warst und dass man ja schon ein bisschen erfahren zumindest auch. Also man ist jetzt kein Teenie mehr.
Nee, also bei mir war es so, ich hab, glaube ich habe schon immer gewusst, dass ich mich sehr, also mit 16, ich sage es mal so, mit 15, 16, in dem Zeitraum habe ich angefangen, dass ich bewusst Sachen mache, dass ich abnehme zum Beispiel. Also habe mir zum Beispiel mal so Tabletten gekauft, die kriegst du beim DM, Drogeriemarkt oder so, die ein schnelleres Sättigungsgefühl herbeiholen oder so. Was ich eigentlich krass finde, dass du solche Sachen überall einfach kaufen
Okay,
kannst, weil
ist es, also
ich
funktioniert
bin.
es?
Ja, also was sie machen, ist ja, dass sie einfach den Magen füllen. Also du kaust diese Tabletten und oder das zum Beispiel auch mit Flohsamenschalen, solche Sachen, die machen mehr Volumen im Magen, wenn du viel Wasser trinkst dazu natürlich, weil die quellen auf. Dadurch hast du vom physischen her, also vom körperlichen her, kein Hungergefühl mehr. In dem Sinne funktioniert es. So, das Problem aber, und dieses Problem habe ich sehr, sehr stark gehabt, weil für mich hat es nicht funktioniert. Und ich traue mich sagen, für 9 von 10 Frauen funktioniert es genauso nicht, weil du hast vielleicht kein Hungergefühl mehr, aber wenn du immer noch emotional isst, dann brichst du irgendwann und irgendwann gehst du trotzdem zum Kühlschrank oder du gehst komplett crazy. Also das
Ja,
sind halt so
klar, ja, glaube ich.
diese Sachen. Und ich habe es zum Beispiel, ich habe sie dann immer genommen, wenn ich wusste, okay, ich gehe am Abend Pizza essen, so okay, dass ich nicht die ganze Pizza esse. nehme ich vorher so eine Kautablette oder nehme vorher einen Löffel Flohsamenschalen, die meinen Körper richtig aufquellen. Und dann bin ich da vor der Pizza und habe nicht aufhören können. Und anstatt, dass ich dann aufhöre, weil mein Körper wirklich voll war, weil da war schon so viel drin, so viel Wasser, so viel gequältes und habe...
Bring it on.
Genau.
Bring
it on, Nini. Ich habe trotzdem aufgegessen und habe mich übervoll gefühlt. Also das führt dann auch noch zu so unregelmäßiger Verdauung und alles ist irgendwie, es ist, also da kommt so viel mehr noch dazu. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Was ich eigentlich sagen wollte, so von in dem Alter so von 15, 16, habe ich so diese Sachen angefangen, habe auch da wirklich angefangen, viel Sport zu machen und war ja immer schon sehr interessiert an Ernährung, darum habe ich dann Ernährung studiert. Und im Studium habe ich dann auch so ein bisschen den Peak gehabt von meiner Essstörung, wo ich wirklich das erste Mal allein gewohnt dann und war jetzt Herr von meiner Ernährung. Also es war nicht irgendwie noch Mama da, die gekocht hat oder irgendwie die Schwester, die mich gesehen hat, wie ich mich ernähre, die vielleicht dann gesagt hat, hey, komm, jetzt isst da was.
Dann konntest du halt richtig loslegen, ne?
Genau. Und da hat es dann wirklich, da habe ich dann krasse Hungerperioden gehabt und wieder krasse Overeating-Cycles. Also da, ja. Und dann hatte ich so mit, was war das, 24, hatte ich so diesen Peak von meinem Selbsthass oder von meinem, ja, wo ich wirklich einfach nicht mehr konnte und bin dann zur Therapie gegangen und habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe einfach gesagt, okay, ich brauche irgendwie Hilfe. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Ich weiß nicht, irgendwas muss ich ändern. Ich fühle mich nicht wohl, ich bin nicht happy. Ich muss irgendwas machen. Also, und dann habe ich einfach irgendeinen Therapeuten angerufen. Also es war ein Riesenschritt für mich dann auch. Und die haben mich dann so ein
das mega... Aber kam das von dir selber, die Motivation?
Ja, es kam.
Oder kam es auch irgendwie vom Umfeld?
Also es kam von mir selber, dass ich es dann wirklich gemacht habe. Es war aber auch so ein Moment vorher, wo ich, der mich dazu gebracht hat. Also das war eine Reise in Thailand und bei mir war es sehr oft so, dass ich, ich werde jetzt einfach offen reden, ich habe da dieses ganze Selbstwert, den ich nicht hatte für mich, also ich hatte für mich überhaupt keinen Selbstwert, keine Liebe mehr übrig, den habe ich von außen gesucht und ich habe quasi von außen Bestätigung gesucht, dass ich noch wert bin, dass ich hübsch bin, dass ich genug bin. Und das habe ich viel gemacht, indem dass ich unterwegs war und ja, irgendwie auf Dates war, Typen aufgerissen habe und habe so meine Bestätigung bekommen von außen, dass ich mich wirklich wohlgefühlt habe, dass ich wieder gemerkt habe, hey, doch, du bist das wert. Und nach einer Reise in Thailand, wo ich halt viel auch Party gemacht habe und dann wirklich meinen Körper einfach nichts Gutes getan habe. Also ich habe so eine Blasenentzündung gehabt und bin weiter fortgegangen, bin weiter ausgegangen, weiter mit Typen unterwegs gewesen. Und es war einfach, es war also, wenn ich jetzt da zurückschaue, es tut mir so leid, wie ich meinen Körper behandelt habe, weil ich habe ihn einfach hergegeben. Unglaublich, ja. Also es war aber, ich hätte da nicht raus können. Also mir war es ja irgendwo bewusst, natürlich, dass ich gemerkt habe, okay, das ist nicht gesund, dass du das machst, dass du jetzt schon auf Antibiotika mit einer Blasenentzündung noch fortgehst und noch mit irgendwem heimgehst. Ist nicht gesund, aber ich habe nicht raus können. Ich habe es machen müssen. Ich habe diese Bestätigung so stark gesucht. Und dann war ich aber eben wegen dieser Blasenentzündung wirklich dann auch im Krankenhaus und ich habe Fieber bekommen und das hat sich dann alles so gezogen, auch bis ich dann wieder in Wien war und die ganzen, und das war wirklich so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, dieser ganze Stress in deinem Kopf, das tut deinem Körper nicht mehr gut. Du tust dir einfach nichts mehr Gutes. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche irgendwie Hilfe. Das war eigentlich so der ausschlaggebende Moment. Was von meinem Umfeld schon immer viel kam, waren vor allem von so ein paar wirklich sehr guten Studienkollegen, die ein bisschen mehr hinter den Kulissen gesehen haben, sage ich jetzt mal so. Die nicht einfach nur die disziplinierte Nini gesehen haben, die brav in Sport macht, und ja, sondern die auch ein bisschen mehr von mir wussten. Haben dann manchmal so Sachen gesagt wie, hey, du hast mega abgenommen, aber geht's dir eh gut? Also einfach so ein bisschen dieses Nachfragen, aber es ist auch mega schwierig fürs Umfeld, wenn das Umfeld merkt irgendwie, okay, die Freundin nimmt irgendwie zu viel ab schon, oder meine Schwester hat da mal mit mir gewohnt, sehr lange, und auch eine gute Freundin, und die haben dann auch immer gesehen, zum Beispiel, wenn ich eben schon mega lang laufen war und dann noch ein Workout gemacht habe und dann nichts essen wollte, dann sind sie auch immer gekommen, komm Nini, du musst jetzt essen, du musst jetzt das essen. Und ich habe, je mehr sie das versucht haben, mir das zu essen, umso mehr bin ich auf Widerstand gegangen und habe gesagt, na, lass mich in Ruhe.
Und wie war das dann, als du dann für dich entschieden hast, genau, okay, ich rufe jetzt jemanden an, weil ich brauche jetzt einfach Hilfe? Also war das wirklich an dem Punkt, wo dein Körper dir dann gesagt hat, okay, Nini, schön, dass du so einen starken Willen hast, aber ich übernehme jetzt mal das Kommando und wir brauchen jetzt mal Hilfe. Weil ich denke mir, deine ja, Einstellung verändert sich ja nicht über Nacht, sondern du bist ja trotzdem noch da drin, sonst wäre das super einfach, da rauszukommen.
Ja, absolut, absolut. Ja, das ist ja auch der Punkt, man kann, so wenn man zu jemandem sagt, der so emotional ist, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, hör doch einfach auf.
Eben,
du kannst
einfach aufhören. Das ist ja wie bei jeder Sucht auch. Du kannst genau. Jemandem sagen, ja, ich höre jetzt morgen mit dem Rauchen auf. Ja. Nee, das ist halt leider nicht so einfach.
Absolut, ja. Ja, es war, glaube ich, der Punkt, dass ich wirklich so krank war. Also es war dann eben nach dieser Thailand-Reise, wo ich schon krank wieder zurückgekommen bin und dann habe ich gleich nochmal Fieber bekommen und dann habe ich ins Krankenhaus müssen. Sie haben dann nicht recht gewusst, wieso hat sie schon wieder Fieber. Also sie haben dann auch so Checks gemacht, eben irgendwie, wo ich vielleicht Gelbfieber, glaube ich, haben sie getestet. Oder also okay. Ja, verschiedene Tests haben sie eben gemacht. Und ich habe mir dann einfach gedacht, so okay, ich hoffe einfach, dass ich jetzt irgendwie gut rauskomme, weil ich habe meinem Körper so viel Schlechtes getan. Und das war wirklich der erste Moment, wo ich besorgt war um meinen Körper. Und ich glaube, das war wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass ich bin dann zu Hause im Bett gelegen und war wirklich besorgt von dem, was ich habe. Weil, ja, also zu dem Punkt, dass ich eben auf diesen Selbstwert gesucht habe, ich war halt auch so nicht unbedingt immer auf der safer Seite unterwegs. Also dann habe ich mir auch gedacht, okay, wer weiß, was ich mir alles geholt habe. Ich bin so gut rausgekommen. Es ist unglaublich, dass ich nie irgendwas gehabt habe. Und da bin ich echt unglaublich dankbar. Ich bin voll dankbar, vor allem in diesem Moment, dass ich dann selber auch gemerkt habe, okay, es hat offensichtlich so einen Punkt geben müssen, es hat das gebraucht, aber es war wichtig und es war nötig. Und
der ist Gott sei Dank noch glimpflich verlaufen, also in Anführungsstrichen.
Ja,
ne?
Absolut.
Du hast ja, wie du jetzt gerade meinst, du hast nicht irgendwie eine schlimme Krankheit eingefangen auf diesem Reckless-Trip da, den du da hattest, sondern du hattest eine Blasenentzündung, die halt schlimm war und die dir Gott sei Dank gereicht hat, um aufzuwachen, so nach dem Motto.
Genau,
ne?
Genau, ja. Ja, und das war eben dann so der Punkt, ich habe nicht gleich eben in einem Institut für Ernährungsstörungen oder Essstörungen angerufen, sondern einfach irgendeinen allgemeinen Psychiatrie. Und die haben dann einen Erstcheck gemacht, also ein Erstgespräch, und haben mich dann gleich nach dem ersten Gespräch weitergeleitet in ein Zentrum für Essstörungen. Und das war schon.
Aber das ist doch auch voll der große Schritt, oder? Gerade einen Psychiater anzuholen.
Ja.
Weil das Bild, das man ja in der Gesellschaft hat, wenn du einen Psychiater anrufst, ja, dann bist du komplett verrückt. Also vom Kopf her, ne? Jetzt nicht lustig gemeint, sondern dann zum Psychiater und in die Psychiatrie, da gehen doch nur komplett Bekloppte.
Ja, das finde ich auch so krass, dass wir das einfach in der Gesellschaft, und ich muss sagen, es wird schon viel besser. Also es ist mittlerweile schon so, dass,
Ja,
aber wenn ich jetzt zurückdenke, eben es waren vor 6 Jahren circa, da war das auch anders irgendwie, habe ich das Gefühl. Also vor allem jetzt in den letzten 3 Jahren, wo mit Covid, also mit dem ganzen Online-Business, viele Coaches aufgepoppt sind. Es läuft das jetzt, es ist ja fast schon Trend, dass du einen Coach hast. Was auch gut ist, ich bin ja selber Coach. Und ich finde, es ist mega wichtig und mega gut, dass man das macht. aber früher, also auch vor allem zu einer Therapie zu gehen, das ist nach der Pist abgestempelt. Und ich habe auch gemerkt, dass ich da immer Panik gehabt habe, als ich gegoogelt habe, ich einfach geschaut, wo zahle ich am wenigsten. Und in meinem Österreich ein super, super gesundes System. Das heißt, da war ich dann gut gedeckt. Also ich habe für die Therapie im Endeffekt dann, die ist übernommen worden von der Krankenkasse, weil ich diagnostiziert war als Essstörung, also wirklich in einer Essstörung diagnostiziert war. Aber
das ist doch, also würdest du noch, vielleicht noch kurz dazu, jemanden, der jetzt wirklich irgendwie psychische Probleme hat, ich persönlich würde ihm jetzt keinen Coach empfehlen, sondern wirklich sagen, geh zu einem Psychologen oder so, weil Coaches, finde ich, sind eher für was anderes
absolut,
da.
Absolut,
so eher, wenn du wirklich irgendwie Ziele erreichen willst oder das Leben irgendwo da einen Aspekt ändern willst, wenn du so eine psychische Erkrankung hast, dann würde ich, glaube ich, schon eher den
Absolut,
Psychologen,
ja.
den
Lass mich
Experten empfehlen.
auf diese Frage gleich zurückkommen, weil da möchte ich kurz noch ein bisschen mehr dazu sagen, genau.
Ja, gern.
Was ich noch damals gemerkt habe, ich habe immer mega Angst gehabt, dass mich zum Beispiel ein Studienkollegen dann irgendwo in der Gegend zieht, wo ich zur Therapie gegangen bin.
Oh
Und ich habe
ja.
mir dann vorher immer schon überlegt, wenn ich jetzt da einen Studienkollegen sehe und der mich dann irgendwie so fragt oder die mich dann irgendwie fragt, hey, was machst du in der Gegend? Dann suche ich mich, habe geschaut, was gibt es für Fitnessstudios in der Gegend, was gibt es für Geschäfte, dass ich dann sagen kann, ich gehe da und dahin. Anstatt dass ich einfach offen erzählen hätte können, da ist mein
Zu hoch der Druck.
Therapiezentrum, weil ich habe eine Essstörung.
Zu hoch.
Ja, viel zu hoch. Und ja, ich finde, das sollte alles viel mehr normalisiert werden, dass man mehr offen darüber reden
Total.
kann, dass man sich dann auch viel mehr traut, diesen Step zu machen und rauszugehen und zu sagen, okay, ich glaube, ich habe da ein Problem, irgendwie, ich muss das ändern. Ja.
Ja, ich meine, wir reden ja nicht nur über
Genau.
Essstörungen. Wir reden ja über allgemein
Genau.
psychische Erkrankungen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die psychischen Erkrankungen so hoch sind wie in keinem anderen Jahrhundert irgendwie. Also dieses ganze Leben, in diesem Luxus, in dem wir alle leben, scheint ja irgendwas mit unserer Psyche zu machen, das es vielleicht nicht so gut verträgt. Und da geht es um Depressionen, da geht es aber auch irgendwie um Traumata, die man irgendwie erlebt hat. Und ich hatte jetzt schon öfter auch im Podcast Leute, die schlimme Sachen erlebt haben und die dann auch meinen, zum Psychologen zu gehen, oder in die Psychiatrie zu gehen, das war nie zur Debatte gestanden, weil das ist ja, was sollen denn die Leute denken? Wo du denkst, ja, was sollen denn die Leute denken? Was ist denn das für ein Grund? Was sollen denn die Leute denken? Was sollen die Leute denken, wenn du dich umbringst?
Ja, voll, ja. Absolut. Ja, also ich glaube, zu dem, was du vorher gemeint hast, mit, ja, wenn man jetzt wirklich ein Problem, ein psychisches Problem, ich kann es als Beispiel bringen, wenn jetzt eine zu mir kommt und ein Erstgespräch bucht, und dann kommt sie zu mir und ich merke in dem Gespräch, sie ist so tief in dieser Essstörung drinnen, dass sie professionelle Hilfe braucht, dann leite ich sie auch weiter. Also das ist für mich so ein Ding. Ich hab Ernährung
Ja,
studiert, ich hab mein Coaching-Business aufgebaut mit dem ganzen Wissen, was ich über Jahre gesammelt habe, mit dem, was ich erlebt habe, mit vielen Kursen, aber ich bin keine Psychiaterin. Ich bin kein Psychiater. Und da weiß ich sehr
eben.
wohl, wo meine Kompetenzen aufhören, sage ich jetzt mal. Was ich aber immer dann dazu empfehle oder ihr Vorschlag ist, dass sie begleitend bei mir ist. Und das hat sich schon oft, also ich
Das,
hatte
ja, das finde ich
oft
gut.
mal Frauen, mit denen ich arbeite, genau, die so mit beiden parallel waren. Also so ihre Stunden bei ihrer Psychiaterin gehabt haben und mit mir das Coaching gemacht haben. Und ja, das funktioniert auch super. Und ja, viele, die einfach zu mir kommen, sind einfach so auch, okay, ich weiß es gerade nicht, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, ich will mich einfach wieder wohlfühlen können, ich will mich wieder in den Spiegel schauen können und ja, mich freuen können über das, was ich sehe. Ich halte es nicht mal aus, diese ganzen Gedanken immer über dieses ganze Essen und so weiter. Also, das sind so Themen, mit denen ich viel arbeite, mit meinen Klienten.
Ja, und ich glaube, da bist du auch genau die richtige Person, weil du hast es ja erlebt. Und du bist ja jetzt irgendwo rausgekommen auch und hast ja die ganze Erfahrung, kannst du ja da reinlegen in diese Gespräche. Und kannst dann auch sagen, ja, also ich kann dich gern begleiten, aber such dir wirklich auch professionelle Hilfe, weil ich kann dir Input geben, ich kann dich da gern begleiten, ich kann mir gerne auch deine Sorgen dann dazu anhören, was du von den Gesprächen hältst und mit meiner Erfahrung da bei deiner Seite stehen, dass du weißt, du bist auch nicht alleine. Und es ist ja auch immer schön, noch jemanden zu haben, der fremd ist. Irgendwie jemand, der nicht in dein Leben involviert ist. Finde ich zum Beispiel, weil mit dem erzählst du ganz andere Sachen in ganz anderem Tonfall, in einer ganz anderen Offenheit oftmals, als du das mit einem Freund tun würdest, mit einer Verwandten, Mama, Papa, Bruder, Schwester oder sowas. Das ist ja auch nochmal, das kommt ja auch nochmal dazu.
Ja, voll. Und die Person, also dieser Coach dann zum Beispiel, die sieht ja auch das an einer ganz neutralen Seite, weil die sieht dann zum Beispiel, die kennt ja die anderen Personen nicht. Das
Eben.
heißt, du siehst das wirklich von einer
Ja.
neutralen Perspektive und kannst deswegen ja auch ganz andere Inputs und Tipps geben oder Ratschläge oder ja, was ich ja großteils nicht mache, ist zu sagen, was du tun sollst, sondern ich bringe die Menschen an den Punkt, dass sie checken, was sie
Ist
tun
sowieso
sollen.
immer verkehrt.
Genau, ja. Also
Ja.
einfach, ich frage so
So,
lange, bis sie
nichts ist
draufkommen, was
besser
machen.
als jemanden auf die Lösung kommen zu lassen. Genau. Weil, was du sagst, hey, du musst A und B machen, so, nee, führ ihn lieber dahin, dass er drauf kommt, so, hey, ich muss A und B machen. Alright, you got it.
Ganz genau.
You got it, boy.
Ganz genau, ja.
Oh Gott. Wie war denn dein, also wie war denn dein Weg daraus? War der relativ schwer? Hattest du irgendwie Rückfälle? Bist du vielleicht immer noch, keine Ahnung, ist man irgendwann in Anführungsstrichen geheilt und wieder gesund? Oder ist es wie beim Zigarettenrauchen, dass man sagt, ja, man kann zwar aufhören, aber man wird niemals Nichtraucher sein? So, die Sucht ist immer irgendwo, schlummert in einem drin, dass man sagt, es könnte jederzeit passieren, auch wenn man schon 20 Jahre nicht mehr den Glimmstängel angefasst hat.
Also mein Weg war recht holprig. Und ich glaube, also das ist auch das, was ich all meinen Klienten mitgebe, dass also am Anfang, dass ich ihnen sage, dieser Weg wird holprig, weil es ist so. Und ich meine, so eine Veränderung ist nie linear nach oben. Es ist immer auf und ab, immer ein Hoch und Tief. Und bei mir war es so, ich bin rausgekommen aus der Therapie und meine Therapeutin hat mich eigentlich mit gutem Gewissen entlassen, sage ich jetzt mal so. Und ich habe dann ein Jahr lang...
Nach wie lang warst du in Behandlung?
Ein Jahr circa.
Ein Jahr Behandlung, okay.
Ja, genau, ein Jahr circa war ich in Behandlung. Bisschen weniger vielleicht. Und ich dachte mir so, am Anfang habe ich das mega gefeiert und habe mir gedacht, cool, ja, das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt gegessen, diese Sache.
Ich bin geheilt.
Genau.
Praise the Lord.
Und habe dann aber einfach gemerkt, vor allem, wenn ich stressige Situationen gehabt habe, ich bin nach der Therapie dann mit meinen Ex-Freunden in Sizilien gewesen und habe ganz neue Inputs gehabt, neue Routinen, habe mich nicht so wohl gefühlt teilweise und habe gemerkt, wie ich immer wieder diese Rückfälle habe. Und meine Therapeutin hat mir damals, ich habe danach nochmal so ein Check-in gehabt und habe ihr dann von diesen Rückfällen erzählt und sie hat mir etwas mega Schönes mitgegeben und das gebe ich auch immer gern weiter, dass sie gesagt hat, sieh es nicht als Rückfall, sondern sieh es als Vorfall. Weil, dass ich es quasi einfach annehme und sehe, okay, was ist passiert, wieso ist es passiert, wie kann ich es verändern? Und mich nicht wieder peinig und mich schimpf, wieso, du hast es wieder gemacht, du hast es nicht geschafft, du bist wieder schlecht, sondern zu sagen, okay, wieso hat es nicht funktioniert? Wieso habe ich jetzt wieder diesen Essanfall gehabt? Wieso habe ich jetzt wieder diese Essattacke gehabt? Und dann überlegen, okay, was ist passiert? Wie habe ich, gibt es irgendwie Emotionen? Gibt es irgendeinen Streit vielleicht, den ich heute gehabt habe? Habe ich mich irgendwo verlassen gefühlt? Habe ich mich irgendwo, also einfach wieder zu schauen, okay, wieso ist es zu diesem Essanfall gekommen? Also wieso ist es zu diesem Vorfall gekommen? Und das hat es immer wieder viel gegeben. Also ich habe dann auch mit dem ganzen Reflektieren bei mir selber herausgefunden, wann diese Vorfälle immer stattfinden. Nicht immer, wenn ich mich ungewurzelt fühle, wenn ich zum Beispiel wieder einen Platz wechsle, also wieder irgendwo eine Wohnung wechsle oder dann angefangen habe zu reisen, immer wieder einen neuen Platz gewesen bin. Oder wenn ich Streite gehabt habe oder wenn ich nicht zu mir gestanden habe, wenn ich nicht in meiner Power war, zum Beispiel von irgendjemandem eine Diskussion gehabt habe und nicht zu meinem Wort gestanden bin oder nicht das gesagt habe, was ich eigentlich gefühlt habe. Das sind diese Momente, wo bei mir und bei ganz vielen anderen sich diese innere Spannung aufbaut. Und diese innere Spannung muss irgendwo abgebaut werden. Und jetzt kommt der Punkt, viele bauen das mit Zigaretten ab, andere bauen das mit einem exzessiven Lauf ab oder müssen einfach laufen gehen und dann hat es sich getan. Andere greifen zum Essen. Und das ist immer so der Trick mit Essstörungen oder mit gestörten Essverhalten. Du kannst nicht einfach einen kalten Entzug machen und sagen, du hörst jetzt auf mit Essen. Essen ist immer Thema. Immer. Du musst essen. Du musst dein Leben lang weiter essen müssen. Es wird immer irgendwo Thema sein. Und,
stimmt, das ist eigentlich total krass. Stimmt. Weil du musst ja, du kannst, ist ja nicht wie beim Rauchen oder Saufen, dass du einfach dann sagst, okay, dann ist es halt weg und ich fasse es nicht mehr an, sondern du musst dir ja quasi immer eine Dosis deiner Droge, deiner Sucht geben. Jeden Tag, weil du sonst verhungerst.
Ja, ganz, ganz genau.
Wow.
Ja, und wie mir das bewusst geworden ist, ist mir auch genauso wie bei dir. Das ist so ein, okay. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt entweder so weitergehen oder ich kriege dieses Problem wirklich auf die Reihe, dass ich schaue, was ist da mit meinen Emotionen? Was ist da, was ich nicht gestillt habe? Welche Emotionen haben keinen Raum? Welche Emotionen bekommen keinen Raum von mir? Und das war wirklich für mich der große springende Punkt, wo sich viel geändert hat. Weil ich mir zu den Zeitpunkten vorher immer gedacht habe, so, das wird sich nie ändern. Ich werde immer irgendwo in diesen, ja, sagen wir auf diesem Minenfeld laufen. Also mein Leben wird so ein Minenfeld sein, wo ich immer wieder hinter jeder Ecke könnte eine Essattacke stecken, weil mich irgendetwas triggert. Und dann habe ich gedacht, so, nee, so will ich nicht weiterleben. Ich will das irgendwie hinkriegen. Und habe dann eben mit den ganzen Techniken, die ich heute schon angesprochen habe, das wirklich hingekriegt, dass ich eben bei diesem intuitiven Essen bin, bei diesem auf meinen Körper zu hören. Und der Punkt ist, wenn du jetzt vorher gesagt hast, das wird ja irgendwie immer so ein bisschen Thema sein, ich werde nie irgendwie ganz, ob man vielleicht irgendwann ganz geheilt sein kann. Ich merke, wenn alte Muster einkicken. Ich merke zum Beispiel, wenn alte Trigger, und das kommt zum Beispiel oft vor, wenn ich in die Stadt gehe, wo, also nach Wien gehe, wo ich studiert habe, und diese Straßen entlang gehe, wo ich gewohnt habe,
Ja,
diese
da die
ganzen
Umgebung.
äußerlichen Umgebungstrigger, die wecken alte Erinnerungen. Natürlich unbewusst teilweise alte Gewohnheiten. Und auf einmal merke ich zum Beispiel, mich triggert etwas und der erste Gedanke wäre zum Beispiel ein alter Gedanke, sodass ich merke, nicht, dass ich dann mir denke, so, oh, jetzt gehe ich irgendwie mir ein Schokocroissant holen, sondern dass ich merke, oh, interessant, dieser Trigger hätte früher ausgelöst, dass ich jetzt ein Schokocroissant essen gehen wollen würde. Tue ich jetzt aber nicht. Also es ist quasi dieser Gedanke, es ist immer noch da, weil ich bin ja noch dieselbe Person. Ich habe die ganzen Erinnerungen sind ja da, meine ganzen Muster. Ich sehe sie nur aus einer ganz anderen Perspektive. Ich sehe sie von einem, wie von so einem Schritt zurück. So, ah ja, früher hätte ich jetzt das gemacht. Interessant. Jetzt nicht. Also, ist das so ungefähr
Ja.
verständlich?
Und du bist jetzt, und ja, aber und das, ich glaube, den Fortschritt, den du jetzt halt hast, oder diesen Step, den du gemacht hast, ist halt, dass du diese Trigger erkennst, Nummer eins, und dass du ihnen widerstehen kannst, im Sinne von, ich kann sie wegdrücken oder ich kann sie mit neuen Erinnerungen überschreiben oder ich kann halt einfach sagen, ja, ich sehe dich, ich höre dich, aber es ist wie beim emotionalen Essen, das ist nicht das, was ich eigentlich will gerade, sondern ich will gerade was anderes.
Genau, ja, genau. Ich sage jetzt mal, wenn ich noch an dem Punkt wäre, dass ich es wegdrücken würde, wäre ich noch nicht, also das ist noch ein Step weiter hinten. Ich bin an dem Punkt, wo ich es einfach sehe. Ich beobachte es aus der Perspektive von jetzt, dass ich mich wohlfühle, dass ich merke zum Beispiel, das triggert mich. Dann merke ich, wieso triggert es mich? Ah, okay, ich habe zum Beispiel nicht gesagt, wie ich mich eigentlich fühle in dieser Situation. Und dann merke ich, dass ich, was ich zum Beispiel brauche, ist, dass ich diese Konfrontation einfach auflöse, indem ich mit der Person nochmal reden gehe oder, weiß nicht, falls jetzt zum Beispiel ein Streit gewesen wäre oder irgendwie einfach eine Diskussion oder irgendwie etwas sagen muss, was mir noch am Herzen liegt, anstatt dass ich eben essen gehen würde. Weil bei mir, oder ja, wenn das eine andere Suchtstruktur wäre, würde ich mir vielleicht eine Zigarette anzünden. Und ich aber dann nicht an dem Punkt bin, dass ich sage, nein, du darfst es nicht so denken oder nein, du darfst es jetzt nicht tun, weil dann wäre ich immer noch in dem Mindset, dass ich dagegen kämpfen würde, sondern dass ich es sehe und einfach merke. Es ist einfach wie, also ich merke diesen Trigger und gehe dann einfach anders mit dem Trigger um und weiß aber einfach, okay, früher hätte ich wahrscheinlich das gemacht. Und das ist aber ja eigentlich ein mega schöner Punkt, weil ich weiß, cool, du bist jetzt in deiner Kraft, du bist so weit in deiner Kraft, dass du gar nicht kämpfen musst, dass du nicht zum Essen gehst, sondern dass du weißt, was du brauchst, nämlich dass du dazu stehen kannst, dass du deine Meinung sagen darfst, dass du, ja, was auch immer es dann ist.
Ja. Weißt du noch, wann du deinen letzten Vorfall hattest? Kannst du dich noch erinnern? Oder ist
Ja,
das
ich
zu lang
glaube,
her?
na doch, ich glaube, das war vor allem, also sind immer mal wieder so, weil der Punkt ist ja, das heißt ja nicht, dass wenn man jetzt intuitiv ist, dass man überhaupt nicht mehr nie mal über den Tellerrand isst. Also ich habe durchaus Momente, wo ich einfach mal die ganze
Nee.
Pizza verschlinge, einfach und mir dann denke, so, oh, das war jetzt echt nicht nötig.
Ja, aber das ist ja normal. Also das bezeichne ich mal als normal,
Genau.
weil jeder von uns hat diesen Moment, wo du dich voll
Ja.
frisst und dich danach nicht mehr bewegen kannst, einfach weil es so verdammt lecker war, weil man so Bock drauf hatte. Weil vielleicht kann ja auch
Ja.
intuitiv sein. Ich kenne das
Genau.
bei mir, wenn ich sage, ich habe mal wieder so Bock auf einen Sonntagsbraten bei der Oma, da esse ich auch mal drei
Ja.
Klos. Und Fleisch und Nachspeise und da vorne Suppe und Salat und denk mir danach, holy shit, Ich kann mich nicht mehr bewegen für
Ja,
3 Stunden.
absolut, ja. Ja, voll. Und der Punkt ist ja, wenn du in dem Fall, also wenn du es eben einfach so überfrisst, dann kommst du darauf an, wie gehst du jetzt mit dir um? Schämst du dich jetzt? Fühlst du dich schuldig? Oder ist es einfach so,
Eben.
dass du dir denkst, ach, okay, das ist nicht nötig? Und erlaubst du dir dann zum Beispiel am nächsten Tag, musst du dann gleich wieder eine Diät anfangen? Oder ja, isst du halt vielleicht kein Frühstück, weil du einfach keinen Hunger hast, weil die Pizza dich
Ja.
noch so gut lang satt hält oder was auch immer, ja. Also ich war, glaube ich, auf irgendeiner Reise. Also ich bin jetzt schon länger unterwegs, so als Reisen und Arbeiten. Und ja, es war recht am Anfang von der Reise, vor so 2 Jahren. Ich bin ja mit meinem Partner weggegangen, als Covid gekommen ist. Also nach dem ersten Lockdown, so vor im Herbst dann wieder. Und da hatte ich mal so einen Moment, wo ich mich einfach nicht wurzeln konnte, glaube ich. Es war alles so neu, es war alles so, okay, ich habe gefühlt, wie es wird der Boden unter meinen Füßen verlieren. Und da bin ich einmal alten Gewohnheiten recht schnell nachgegangen. Und habe das aber dann auch schnell wieder gemerkt. Und vor allem
Okay.
jetzt aber nicht so in dem Sinne, dass ich voll drinnen war in so einem Vorfall, sondern ich habe meine Essattacke gehabt und bin dann aber trotzdem mit Mitgefühl mit mir umgegangen. Und das ist auch so ein Punkt, der viel weiterkommt, also der immer ein Teil sein wird in dem Zeitraum, wo du rauskommst aus dieser Story. Immer wieder sind diese Vorfälle da. Aber wenn du mit diesem Vorfall dealst, sag ich mal, wenn du in einem Vorfall bist, ist dann wieder der Punkt, okay, gehst du jetzt mit Selbsthass mit dir um oder gehst du mit Mitgefühl mit dir um? So, und das macht es ja wieder nicht zu einem Vorfall, sondern zu einem Lernfeld auch. Weil jedes Mal, wenn dann so ein ist, und darum sind sie gar nicht schlecht, weil es ist jedes Mal, wenn du so einen Vorfall hast, deutet es auf einen neuen Trigger hin. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, diesen Trigger hast du gelöst. Also du hast gemerkt, immer bei diesem Trigger esse ich. Und dann hast du das verändert und hast gemerkt, okay, bei diesem Trigger brauche ich eigentlich das und nicht essen. Und dann ist das irgendwie, das ist dann okay, quasi dieser Trigger ist that. Und auf einmal bist du wieder in einem Vorfall und du denkst dir so, hey, wait, ich habe mir gedacht, das habe ich doch schon geregelt. Und dann reflektierst du wieder und gehst mit Mitgefühl rein und schaust, okay, wie geht's dir denn? Wieso ist es denn so passiert? Und dann merkst du so, ah, das war ein anderer Trigger. Und so hast du wieder einen neuen Trigger gefunden. Und ich meine, ja. Und so arbeitest du dich vor. Und darum ist es jedes Mal, wenn du so einen Vorfall hast, ist es wieder die neue Möglichkeit, weiterzulernen. Und das heißt, wieder einen Schritt weiter zu machen, weiter rauszugehen.
Ja, finde ich ziemlich cool. Ich hatte neulich ein Podcast-Gespräch, wo ich mit dem Benjamin gesprochen habe und da meinte er auch so dieses Umdrehen. Also, weil du meintest ja, sprich nicht von dem, ach verdammt, was jetzt, ich hatte einen Rückfall, sondern von dem Vorfall. So, ich finde, wir unterschätzen das so hart, wie viel wir mit unserem Wording, mit wie wir Sachen benennen, in uns auslösen können. Weil so wie wir sie benennen, die Emotion löst ja auch in uns aus. Wenn ich sage Rückfall, dann löst es eine negative Emotion aus. Wenn ich sage Vorfall, dann ist es viel neutraler. Es gab so einen Vorfall, ja gut, das kann jetzt auch positiv sein, ne? Und mir ist es mal aufgefallen, die Geschichte habe ich damals auch schon erzählt, beim Meditieren, meine Gedanken schweifen wild, so richtig wild, immer wieder weg. Und ich denke mir immer jedes Mal, mein Gott, bleib doch mal beim Atem. Aber ich glaube, viele können das nachvollziehen, so du eins, zwei, drei und weg. Und wieder weg und wieder weg. Und irgendwann habe ich ein Buch gelesen und am Ende gab es so Meditationstipps, wo sie meinte, sehe das nicht als Versagen, sondern mach eine Art Spiel draus. Und jedes Mal, wenn du es schaffst, festzustellen, dass du abgeschwiffen bist, dann ist es ja gut. So ist ja super. Du hast es geschafft. Das ist der Sinn. So, du sollst feststellen, dass du gerade weg bist und dich wieder zurückholen. Und je öfter du das schaffst, desto besser ist es. Also, dann du machst irgendwie Atemtechnik, bist bei dir, konzentrierst dich auf deinem Atem, schweifst ab, merkst es. Oh ja, yeah, ich hole mich zurück. 1-0. Das gleiche passiert wieder. Oh yeah, 2-0 für mich. Das hat ein ganz anderes Bild auf das. Ich habe das davor so richtig, das hat mich richtig genervt, weil ich mir dachte so, Ich kann nur sagen, ich bin so schlecht da drin. Ich bin so schlecht da drin, indem mich konzentriert. Ich kann keine 5 Sekunden irgendwie konzentriert bleiben. Und das hat es komplett verändert. Seitdem ist es auch 1000 Mal besser geworden. Also diese Macht der Worte, das ist Wahnsinn. Das darf man echt nicht unterschätzen.
Unglaublich ist das, ja. Dieses Mindset is everything. Und wie du dann das, was in deinem Kopf ist, dann auch noch aussprichst oder dir selber sagst. Ich meine, das ist die Geschichte, die wir uns erzählen. Und diese Geschichte, die wir uns erzählen, diese Story of our life, die wird zur Realität. Und weil, wie du schon sagst, das ist ja dann auch das, was es bei uns auslöst, diese Gefühle. Und das ist, wenn es so um Body Positivity und Self-Love geht, ist das ein Riesending auch, weil wir erzählen uns die ganze Zeit eine ganz andere Story und wollen aber Selbstliebe fühlen. Ja, wie willst du Selbstliebe fühlen, wenn du dir jeden Tag erzählst, dass du nicht schön bist, dass du nicht okay bist?
Ja. Ist es, weil du jetzt gerade auch das Stichwort Body Positivity ist ja auch mehr als nur gerade en vogue. Also es geht ja durch alle Zeilen und alle Zeitungen und Blogs und sowas durch und jeder soll sich positiv in sich fühlen. Und das ist ja auch gut, du sollst dich ja auch positiv in dir selber fühlen. Gar keine Kritik. Nur, also wie stehst du dazu oder wie ist deine Meinung dann zu solchen Aktionen, wie wenn so Sportzeitschriften, so ich weiß nicht, welche Zeitschrift es war, Sports Illustrated oder Women's Health, dann wirklich übergewichtige, also wirklich ungesund übergewichtige Models abbilden und dann sagen, ja, aber ist ja Body Positivity, du sollst dich ja in deinem Körper wohlfühlen. Also wie, weil das, also in meinen Kopf geht es nicht rein.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, welchen Punkt du meinst. Ich glaube, das ist wieder mal dieses Extreme von den sozialen Medien.
Ja.
Weil wir hatten vorher irgendwie viel zu dünne oder mit noch photoshoppte Frauen.
Ja, genauso schlimm.
Und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Und vielleicht ist es so ein bisschen die Überlegung von, dass es reingeht, gehen wir gleich auf die
Aggressive. Überkompensiert.
Genau, überkompensiert. Also es geht absolut um das, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt. Ganz egal, welche Größe das ist. Und ich sage jetzt mal, es ist mega wichtig, dass man halt selber diese Awareness darauf bringt, diese Aufmerksamkeit, dass man weiß, okay, ist mein Körpergewicht gesund? Und ich sage jetzt nicht irgendwie so vom Body Mass Index und so weiter, sondern einfach, wie fühlt sich dein Körper an? Hast du irgendwelche Beschwerden oder ist es wirklich so, dass du sagst, okay, deine Knöchel können dich nicht mehr tragen, deine Knie können dich nicht tragen oder so, weil zu viel drauf ist. Und meistens weiß man das eh selber. Weißt? Das ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt eine Übergewichtige nehmen, dass sie nicht weiß, dass es gesünder wäre, wenn ein bisschen weniger oben ist. Ich habe jetzt gerade ein Coaching angefangen mit einer, die hat auch gemeint, sie fühlt sich eigentlich wohl in ihrer größeren Größe. Also sie ist nicht übergewichtig, aber wenn wir jetzt vom Body Mass Index anschauen, dann wäre sie schon an der oberen Grenze. Aber sie hat gesagt, sie fühlt sich wohl in ihrem Körper eigentlich so. Sie findet ihn schön, wenn sie auch dann mehr Brüste hat, mehr Kurven hat, sie findet das schön. Aber sie weiß auch, dass sie es einfach ein bisschen älter wird schon und sie weiß, dass das einfach gerade nicht mehr ihr gesundes Level ist. Und das habe ich sehr, sehr cool gefunden, wie sie das so gesagt hat, dass sie auch so dazu gestanden hat, ich will gar nicht irgendwie jetzt, so und so viel abnehmen. Ich habe das gar nicht eigentlich vor, dass ich so und so ausschaue. Ich will einfach schauen, dass ich gesund bin, dass ich mich wohlfühle und gesund bin. Und sie fühlt sich eigentlich schon wohl mit ihren Kurven. Jetzt muss sie einfach nur noch schauen, dass sie sich gesund fühlt auch. Und fit fühlt sozusagen. Und ich meine, das ist ja auch der Punkt, die Bewegung ist ja das A und O. Also haben wir das gehabt mit den 2/3 Ernährung, 1/3 Bewegung. Stimmt voll, wenn es um solche Ziele geht. Wenn ich jetzt aber sage, okay, wenn es um unsere Glückshormone auch geht, den Körper zu bewegen und auch in den Körper hineinzukommen, den Körper zu fühlen, das macht mega viel mit unseren Glückshormonen. Mit unserem Hormonspiegel. Und wenn Bewegung eine Pille wäre, die wir beim Arzt kriegen würden, würde man sie alle haben wollen. Aber
immer den faulsten Weg nehmen.
Wir können sie eigentlich alle haben. Wir müssen es selber tun.
Immer den faulsten Weg, der möglich ist, nehmen. Bloß nicht selber was machen. Das ist ja klar, für alles eine Pille natürlich. Ja.
Ja, und da sind wir aber auch wieder so bei dem Mindset, weil viele haben ja diesen Zugang zum Sport, zur Bewegung, dass es so ein Pain ist, dass es so ein, oh, so ein Struggle und ach, das ist nicht cool. Ja, logisch, wirst du nie die Freude dran finden an der Bewegung. Und da einfach das umzudrehen, auch etwas zu finden, was macht dir Spaß, vielleicht dieses Basketballspielen, vielleicht dieses Tanzen,
Ja.
aber etwas finden, was dich bewegt, aber dir Freude macht.
Ja.
Ja.
Ich finde halt, also ich bin da voll bei dir, so dieses Body Positivity. Ja, du sollst dich auf jeden Fall in deinem Körper wohlfühlen, weil ich glaube, damit kann man dann auch Leute, die vielleicht magersüchtig sind oder adipös sind, die kriegt man dann auch wieder auf eine normale, auf ein gesundes Gewicht einfach. Sowohl nach oben als auch nach unten, weil man dann selber auf seinen Körper hört, wie du es meinst, mit dem intuitiven Hunger auch, dass man sagt, okay, mein Körper braucht mehr, ich höre auf ihn, er will mehr oder ich höre auf ihn und ich brauche eigentlich gerade gar nicht essen. Und dadurch wird es wieder in einen normalen, gesunden Zustand, weil sowohl das eine super dünn als auch das andere super dick, das ist total ungesund. Also gerade und gerade bei uns jetzt halt in der Gesellschaft ist es ja eher das super dicke, was das Problem ist. So die super. Super dünn ist jetzt nicht das, was die Masse hat, sondern die Masse ist eher übergewichtig. Und ich finde es dann irgendwie, also mir persönlich hat es ein bisschen sauer aufgestoßen, weil gerade solche Sportzeitschriften, jetzt gar nicht so Modelzeitschriften, da war das schon, die super dünnen haben mich genauso aufgeregt, aber gerade so Sportzeitschriften, wo du denkst, das sind so Sportlerinnen, will ich das sehen, die wirklich hart an sich arbeiten, die ihr Leben irgendeinem Sport vermachen und dann halt auch entsprechend so aussehen. Da jemand abzubilden, der wirklich krass übergewichtig ist, das ist, was sendet das für ein Signal? Das sendet also gerade an, du arbeitest jetzt auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen, die schauen sich ja auch solche Zeitschriften an und denken sich dann vielleicht, okay, ich bin auch ziemlich übergewichtig, wunderbar, damit kann ich mein Geld verdienen. Und die begreifen das ja noch gar nicht, was du dafür für Krankheiten in Kauf nimmst. So, das ist ja, Übergewicht ist ja das Schlimmste, was du dir überhaupt antun kannst. Das hat ja so viele negative Effekte und so viele wie ein Magnet für Krankheiten. Ich meine, super schlank oder super dünn, magersüchtig auch. Aber darüber reden wir halt gerade nicht.
Ja, voll. Es ist halt in beide Seiten recht das Extreme. Und ja, was mir dazu noch einfällt, ist
Ja.
einfach auch, dass wir halt nie im, ja, wie ich vorher auch gemeint habe, eine Essstörung hat keine Größe, dass wir nie wissen, was in dem Kopf zum Beispiel von jemandem auch noch abgeht. Weil wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, ja, Übergewicht ist, das ist mega schlimm, ist ein Magnet für Krankheiten, kann es vielleicht sein, dass die gesunde Figur hat, ein Riesenproblem hat, das du halt einfach nicht siehst. Und das sind ja auch Krankheiten, wenn man so will.
Na
Und
klar,
das ist,
na klar.
ja, ich glaube, es braucht, ich glaube, dass
Aber
da die.
nur statistisch gesehen, wenn man jetzt sagt, man nimmt super, sehr, sehr übergewichtige Menschen, und damit meine ich jetzt wahrscheinlich nicht deine Kundin, die so ein bisschen Übergewicht ist ja auch okay. Du sollst ja jetzt nicht den Super Body Mass Index haben und super shredded sein, darum geht es ja gar nicht, sondern so ein leichtes Übergewicht, so einen leichten Daddy-Bauch ist ja in Ordnung. So ein bisschen Fett, bisschen Rundungen, super. Super attraktiv, meiner Meinung nach. Darum geht es ja nicht. Aber wenn du richtig übergewichtig bist, man richtig sieht, so, okay, du schaust von außen draus und du siehst sofort, das kann nicht gesund sein. Aber das siehst du halt als Kind vielleicht nicht, sondern du siehst, doch als Kind siehst du es auch. Und dann siehst du die Zeitschrift und denkst dir, hä, Sports Illustrated oder Women's Health zeigt das? Dann ist es ja irgendwo ein
Es ist
Vorbild.
genau dasselbe Extrem, wie wenn man jetzt
Dann gehe ich jetzt
eine.
zu McDonald's
Ja.
und kaufe mir drei Menüs.
Ja, es ist genau dasselbe Extrem, wie wenn man jetzt eben deine überdünne abbildet auf der
Natürlich,
Zeitung.
genau das Gleiche. Genau
Ja.
das Gleiche.
Ja.
Nini, wir haben lange gequatscht jetzt.
Ja. Ich sag's nicht, ich könnte auch ewig weiterquatschen mit dir. Das ist so ein großes Thema.
Definitiv. Definitiv durch. Also ich habe auch hier noch einige Fragen stehen, aber wir belassen es jetzt heute mal bei über einer Stunde, was wir hier weggequatscht haben. Weil wir haben ja auch noch ein paar Fragen, die wir durchgehen. So, zum Beispiel, was würdest du denn den Leuten empfehlen, was sie mal unbedingt lesen sollen und was sollten sie sich unbedingt für einen Song mal anhören?
Also, ich habe mir, du hast mir schon mal gesagt, dass du mich diese Fragen stellen wirst und habe mir Gedanken darüber
Genau.
gemacht. Denn ich lese, ich habe früher nie sehr gern gelesen, habe in den letzten Jahren habe ich sehr viel gelesen, aber ich lese gerne, ich sage es mal, Wissenschaftsbücher, also Bücher, die mich irgendwo in mein Wissen weiterbringen. Da habe ich jetzt aber dann, ich habe einige Bücher, die ich da echt gut finde, aber ich muss jetzt sagen, das Buch, was ich wirklich sage, hey, ich finde das, das würde ich jedem mal ans Herz legen, ist das Buch Darm mit Charme.
Das wurde hier schon teilweise öfter empfohlen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde, das ist ein unglaublich gutes Buch, weil es ist mit so viel Humor geschrieben. Es ist so leicht verdaulich. und es ist trotzdem sehr wissenschaftlich. Also man versteht einfach, wieso ist das, wie es ist. Und es ist vor allem dann noch zu einem Thema, was so unter Anführungszeichen nicht tabuisiert, aber es wird echt viel darüber geredet. Und es ist aber ein Thema, mit dem jeder irgendwo was zu tun hat. Sei es jetzt Blähungen oder irgendwie okay, Verstopfung oder genau. Und ich finde, das ist echt ein gutes, gutes Buch. Also ich habe mir das Buch gelesen, das Hörbuch angehört und ich finde es einfach unglaublich gut. Genau. Zum Song habe ich auch so überlegt und ich glaube, der Song, den ich einfach wirklich, der zeitlos ist für mich seit sehr vielen Jahren, ist der Song Naturaleza von Danit.
Naturaleza.
Ja, bei diesem Song kann ich gleich zu jeder Stimmung hören, in jedem Mindset und er tut mir immer gut. Und ich liebe es dazu zu tanzen.
Wen würdest du denn gern mal hier auf die Bank setzen? Wen würdest du gern mal hier in das Mikrofon setzen aus deinem Umfeld?
Ich glaube, ich würde gern meine Schwester hören, die ich sehr inspirierend finde. Es ist meine kleine Schwester, eine jüngere Schwester. Eine sehr große Gemeinsamkeit, die wir da haben, ist unsere Vergangenheit mit der Essstörung. Und sie hat ganz viel darin verarbeitet, indem dass sie Lieder schreibt. Also sie ist Singer-Songwriterin. Sie ist in Wien ist zurzeit einer der Wiener U-Bahn-Stars und wirkt auch schon viel mit bei verschiedenen Dokumentationen und hat ihre eigenen Konzerte und ihre EPs rausgebracht. Geil. Man findet sie auch auf Spotify, überall, YouTube. Ja, und ich glaube, sie wird dich gern hören. Ja.
Geil. Ja, das machen wir doch möglich, oder?
Yes.
Nini, vielen Dank, dass du da warst. Ich sage jetzt nochmal, du machst jetzt nochmal ordentlich Werbung. Wo findet man dich und für was kann man dich, für was lohnt es sich, dich zu kontaktieren? Und dann rappen wir das Ding gemeinsam hier ab.
Also mich findet man auf Instagram unter Stephanie_Grace_Coaching. Man findet mich aber auch eben auf meiner Webseite unter www.stephanie-grace.com. Auf Facebook, man kann mich überall da kontaktieren. Und ich glaube, ich bin vor allem für die Frauen da, die sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper, die etwas ändern wollen, die sagen, okay, ich will so nicht weitermachen, sei es jetzt in der Ernährung, sei es jetzt im Sport, sei es in Beziehungen, die sich in ihren Körper nicht wohlfühlen, die einfach sagen, okay, ich muss da was ändern, ich will da was ändern. Vielleicht merken, dass sie emotional essen oder vielleicht Gewohnheiten aufbauen wollen. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, mit mir zu sprechen. Und das, ja, einfach einen Call buchen mit mir, mich kontaktieren und dann freue ich mich immer mal über das Connecten und darüber zu sprechen, wie es den Leuten geht, genau.
Sehr gut. Leute, ihr habt es gehört. Mädels vor allem. Mädels, ihr habt es gehört, wann ihr die Nini kontaktieren wollt und solltet. Ihr findet sie natürlich auch über meine Page. Also checkt mal aus, wie sie so auf Instagram, Homepage oder Facebook ist und wie ihr sie am besten greifen könnt. Zur Not schreibt einfach mir. Und Nini, mir bleibt nur zu sagen, mega geil. Ich will das wieder machen.
Danke, Luca. Vielen Dank. Mir hat es mega Freude gemacht und wie gesagt, ich könnte noch ewig weiterreden. Das ist auch der Grund, wieso ich mein Buch schreiben werde.
Ja, echt so. Schreib dein Buch. Schreib dein Buch. Da gibt es noch so viel mehr, glaube ich. Danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Es hat ultra Spaß gemacht mit dir und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir das nochmal machen sollten. Und Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, bewertet die Show auf Spotify oder wo auch immer. Checkt vorbei. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis nächste Woche. Tschüssi.
Tschüss.